Lass uns beten. Vater, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf allen meinen Wegen, Vater, das, was wir gerade gesungen haben. Und soweit die Theorie, Gott. Vater, ich bitte dich, dass es eine Realität wird für jeden von uns hier, Vater, dass wir dein Wort lesen und es aufnehmen und berührt werden davon, dass es uns den Weg leuchtet und leitet, Vater. Das, was wir gerade von Ojas erlebt haben, Gott, dein Wort zu kennen, dein Wort in unserem Herzen zu tragen. Allein Jakobus 1 zu hören, war so eine Predigt, Gott, wo ich dachte, wow, das hat mich wirklich angesprochen, dein Wort zu hören und Täter des Wortes zu sein, dich zu suchen, dich zu bitten, Vater, darauf zu vertrauen, dass du gerne gibst, Vater, nicht diese Woge zu sein, die umhergetrieben wird, nicht derjenige zu sein, der heute in den Spiegel guckt und heute Nachmittag schon wieder vergessen hat, wie er ausgesehen hat und es keine Bedeutung für ihn hatte. Vater, ich bitte dich, dass dein Wort heute dieser Spiegel ist, für jeden von uns hier, in den wir hineingucken und dich erkennen können und uns wiedererkennen können, Vater, und dir ein Stück näher kommen. Dafür bete ich in Jesu Namen. Amen. Stephen Callahan ist ein junger Mann, Anfang 30, und er entscheidet sich, an einer Segelregatta mitzusegeln. Die Segelregatta heißt Trans-Ed 650 Single-Handed. Das ist eine Segelregatta quer über den Atlantik mit Booten, die maximal 6,50 Meter lang sein dürfen. Das ist die Größe, die wir an Booten auf der Havel sehen, an Segelbooten oder so. Das sind nicht klassischerweise die meerestüchtigen großen Boote. Und er entscheidet sich, diese Regatta mitzusegeln, single-handed. Warum das? Nur eine Person darf auf dem Boot sein, du segelst alleine. Und er beginnt diese Regatta in Cornwall. Die ganze Regatta-Gruppe segelt los, aber schon auf der Höhe von Frankreich, Anfang von Spanien, geraten alle in einen großen Sturm. Einige Boote gehen unter, einige sind so beschädigt, dass sie aufgeben müssen, nur wenige segeln weiter. Sein Boot ist beschädigt, in La Coruña verbringt er einige Zeit, um sein Boot wieder herzurichten. Und er entscheidet sich dann trotzdem weiter zu segeln. Er segelt die Küste Portugals runter, hinüber zu den Kanarischen Inseln. Von dort aus setzt er zum großen Sprung an, im geplant 3 bis 4 Wochen über den Atlantik. Und nach 7 Tagen gerät er wieder in einen Sturm. Und in diesem Sturm, nachts, plötzlich gibt es einen Knall. Er weiß nicht, was los ist. Bis heute weiß er nicht, was passiert ist. Er ist gegen irgendetwas gefahren, mitten auf dem Meer, keine Ahnung warum. Und sein Boot fängt an zu sinken. Es läuft voll Wasser, das Wasser steigt hoch. Sofort reagiert er, holt die Rettungsinsel raus, schmeißt sie raus, sie bläst sich auf. Das Boot sinkt, er schafft es noch 2-3 Mal hinunter zu tauchen in das sinkende Boot, um noch irgendwelche Dinge rauszuholen, die ihm zum Überleben helfen können. Und dann ist er mitten im Sturm, mitten auf dem Meer in seiner Rettungsinsel. Und nachdem sich der Sturm gelegt hat, er ist immer noch im Leben, fängt er an zu gucken, was hat er. Und er hat es geschafft, ein Kopfkissen zu retten in seiner Rettungsinsel, einen Schlafsack, eine Harpune und ein Notfallkit, was er sich schon vorbereitet hatte. In diesem Notfallkit sind ein paar Seekarten, ein paar Bleistifte und ein Block, eine Pistole mit Leuchtkugeln und ein Gerät aus dem Zweiten Weltkrieg, mit dem man theoretisch Salzwasser in Trinkwasser verwandeln kann. Und er fängt an, umherzutreiben. Er hatte auch sogar in dem Boot noch ein Notfalldevice zur Ortung von ihm und um ein Notfallsignal abzusenden. Das funktioniert nicht. Er treibt mitten im Atlantik. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ein Tag kommt zum anderen. Er versucht, sich einzurichten. Er versucht zu lernen, Fische zu fangen um sich herum. Um sein Boot baut sich nach und nach ein Ökosystem auf. Das ist tatsächlich so. Von einigen Algen und Fischen, die das anzieht und Fischen, die um das Boot herum sind. Und verschiedenen anderen Meerestieren. Und er fängt an mit der Harpune, Fische zu jagen, schafft es ab und zu auch mal was zu essen zu finden. Er schafft es mit diesem damals schon steinalten Gerät, einen halben Liter Trinkwasser zu produzieren pro Tag. Ist der Hitze ausgesetzt, der Sonne ausgesetzt, dem Salz um sich herum. Und Tage werden zu Wochen. Und er weiß nicht, was los ist. Er weiß nicht, wo er ist. Er wird immer hoffnungsloser, immer verzweifelter. Und dann hat er eine Idee. Er bastelt sich, versucht aus diesen drei Bleistiften einen Sextanten zu basteln. Ein Sextant ist ein nautisches Instrument, mit dem du im 19. Jahrhundert und davor und vielleicht auch noch im 20. Jahrhundert, durch die Triangulation, ich bin da kein Profi drin, zwischen Sonne und Horizont und ein, zwei anderen Dingen, deinen Standort bestimmen konntest. Und er hat das irgendwann mal gelernt, versucht es umzusetzen und tatsächlich, er schafft es, jeden Tag aufs Neue seinen Standort zu bestimmen. Und er stellt fest, er ist nicht einfach nur verloren auf dem Meer, er bewegt sich. Er bewegt sich immer mehr Richtung Karibik, Richtung Westatlantik. Jeden Tag aufs Neue sieht er, er kommt ein Stück voran und er ist wieder ein Stück vorangekommen und er ist wieder ein Stück vorangekommen. Und so gibt er nicht auf. Er hat Hoffnung. Weil er jedes Mal aufs Neue weiß, wo er ist und wo er sich hinbewegt. Der Gottesdienst heute dreht sich um Gottes Wort. Und ich habe eine kurze Umfrage gemacht. Ich hatte drei Ideen für die Predigt diese Woche und ich war ähnlich begeistert von jeder Idee. Da habe ich eine kurze Umfrage gemacht und diejenigen, die ich angesprochen habe, die Mehrheit hat gesagt, predige über Gottes Wort. Gottes Wort in deinem Leben. Das hier, was Gott dir gegeben hat. Das hier kann dein Sextant sein. Das hier kann das sein, was dir in deinem Leben hilft, immer wieder neu deinen Standort zu bestimmen. Vielleicht fühlst du dich im Moment so, Corona hier, Corona da, ich bin in diesem großen, weiten Meer, ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht, es hat keinen Anfang, es hat kein Ende, du drehst dich nur im Kreis, hast das Gefühl, ich komme nicht voran, ich sitze fest. Wir werden diesen Winter wahrscheinlich wieder mal mehr Zeit haben zu Hause als sonst. Wird das hier dein Sextant sein? Wird das hier das sein, womit du immer wieder aufs Neue dein Leben, dein Ort bestimmst, wo du bist, wo du hin willst, wie es weitergeht für dich, wo du suchst, was Gott von dir will, wie Gott dich sieht, wo Gott dich sieht, wo deine Reise hingeht. Jesus sagt, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts nütze. Jemand hat mich gefragt, hast du deshalb dieses vegane Essen dann gemacht, das Fleisch ist nichts nütze? Das ist in der Bibel sogar. Ich krieg das Bild. Jeremia sagt, dein Wort wurde meine Speise. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Jesus spricht hier, und er hat eine lange Predigt gehalten in Johannes Kapitel 6, und dann kommt es zu diesem Punkt, wo einige Leute in Frage stellen, ob das, was er dort sagt, wirklich die Wahrheit ist und richtig ist, und er redet zu seinen Jüngern hier, zu Leuten, die schon die Entscheidung getroffen haben, ihm nachzufolgen, die schon seine Fans sind. Zu denen sagt er, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Er sagt, das, was ich euch gesagt habe, das ist Geist. Da macht man sofort die Konnotation Heiliger Geist. Aber das griechische Wort ist Pneuma. Es kann auch einfach sein, dass er gemeint hat, Pneuma heißt einfach, das ist Wind, das ist Hauch, das ist dieser frische Wind, der in dein Leben kommt, der dich aufatmen lässt, der dich so ein bisschen sanft voranschiebt. Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe. Und sie sind Leben. Ist das, was du in der Bibel liest, ist für dich dieser Geist, dieses Erfrischende, das Lebendige? Oder ist es nur Druckerschwärze auf weißem oder vergilbtem Papier. Das ist nicht, damit du rausgesagt hast, so, ja, stimmt, boah, ich muss irgendwie total schlechter Christen, weil irgendwie ich lese ja kaum noch die Bibel oder selten und wenn ich es dann lese, irgendwie kommt auch nicht mehr viel raus. Ich will dir was geben heute, was dir helfen kann, genau aus diesem Loch rauszukommen. Die Antwort darauf, warum das so ist. Und das, was mir geholfen hat, dass die Bibel, auch wenn ich solche Dürrezeiten habe, wieder dieser frische Windhauch wird. Dieses Lebendige, was wirklich was verändert. Er sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben, aber es gibt ein Problem. Einige sind unter euch, die nicht glauben. Jesus spricht zu Jüngern Jesu und sagt ihnen, einige sind unter euch, die nicht glauben. Und ich bezweifle, dass er gemeint hat, die nicht glauben, dass ich der Messias bin. Ich behaupte, er benutzt genau dieses Wort, was im Griechischen dann mit Pistis übersetzt ist. Es gibt einige von euch, die vertrauen nicht. Die vertrauen nicht darauf, dass diese Worte, die ich gesprochen habe, wirklich Geist und Leben sind. Und ihr sucht an allen anderen Orten nach Geist und Leben, nach Erfrischung, nach dieser Kraft, all diese Dinge, überall. Aber was ich zu euch gesagt habe, das ist Geist und Leben. Und wenn du dem nicht vertraust, dann wirst du auch nicht zu Gott kommen und versuchen überhaupt, Gottes Wort so zu lesen. Und vertrauen darauf, dass da ein guter Gott ist, der heute zu dir sprechen will, durch sein Wort. Der heute etwas zu dir sagen will. Der dir heute helfen will, deinen Standpunkt zu triangulieren, damit du weißt, wo du bist und damit du weißt, wo deine Reise gerade hingeht. Das ist ein Vertrauensschritt, die Bibel so zu lesen. Und wenn du mit diesem Vertrauen auf einen guten Gott, der in der Lage ist und bereit ist und willens ist, zu dir zu sprechen durch sein Wort, die Bibel so zu lesen, dann wird sie Geist, dann wird sie Windhauch, dann wird sie Leben. Hebräer Kapitel 4, du wirst sehen, genau das gleiche Konzept, zum ganz anderen Zeitpunkt. Hebräer Kapitel 4, Vers 12, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Was sagt der Schreiber des Hebräerbriefs? Leute, Gottes Wort ist lebendig, es ist kräftig, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist, das hört sich jetzt ein bisschen bedrohlich an, ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens, sagt Luther. Wie sagt er hier? Ein Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken. Weißt du, du schlägst vielleicht die Bibel auf und du willst die Bibel lesen. Was du verstehen musst, ist, die Bibel will dich lesen. Ich will es nochmal sagen. Wenn du vor Gottes Wort kommst, denk nicht, okay, ich muss jetzt was die Bibel lesen. Geh mit der Haltung ran, ich will mich von der Bibel lesen lassen. Er sagt, es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Du kommst mit deinen Gedanken und Sinnen des Herzens, du kommst mit deinen geheimsten Wünschen, mit dem, was du denkst, vor Gott und schlägst dein Wort auf und sagst, und jetzt richte das hier. Richte das aus. Gib dem Richtung. Sag mir, was davon gut ist und nach deinem Willen ist. Und sag mir, was davon schlecht ist und nicht nach deinem Willen ist. Und ich will vertrauen darauf. Mit der Haltung wird das Wort Gottes lebendig und kräftig und voller Kraft. Wir haben gestern so eine Zeit zusammen gehabt mit Stefan, David und ich. Und wir haben diese wöchentliche Zeit, wo wir uns austauschen. David in Stockholm und Stefan in Detroit und ich in Berlin. Und wir tauschen uns darüber aus, wie es uns geht und was los ist. Und der eine hatte mir das Thema, also Ehe gehabt und eine Sache, die er mit seiner Frau klären sollte. Und der andere hatte mir das Thema, also Arbeit gehabt und Entscheidungen, die dort anstehen. Und ich hatte für mich das Thema mal wieder Frankfurt und nächste Schritte und so weiter. Und diese Stellen haben wir zum Schluss gelesen und haben dann gesagt, lass uns mal eine Woche lang all diese Ideen, all diese Gedanken, all diese Ratschläge, die wir uns da gerade gegenseitig gegeben haben, vor Gottes Wort bringen und von Gottes Wort richten lassen. Und dann kommen wir wieder zusammen und prüfen, was Gott gesagt hat. Ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Weißt du, es gibt so viele Apps. Wollt ihr mal meine Apps sehen hier? Guck mal. Das sind 6 mal 4, sind 24, sagen wir grob 25 Apps. 50, 75, 100, 125, 150, 170 Apps plus die, die da noch versteckt sind irgendwo drinnen. Es gibt Apps für alles und jedes und für jeden Quatsch. Und auch für gute, nützliche Sachen. Ich meine, es sind Apps für Kommunikation. Kommunikation ist wichtig. Austausch, Ideen, Gedanken austauschen ist wichtig. Facebook, ich kann das von meinem Leben mitteilen. Was habe ich hier noch drauf? Der App Store, kann ich noch mehr rausholen. Das sind App Store Fotos, Erinnerungen, Gedanken, also Erlebnisse, die da festgehalten sind in dieser App. Ich kann hier, habt ihr die Schlüssel-App, da kann ich meine Haustür mit aufschließen. Was kann ich alles machen mit meinem Handy in diesen Apps? Ich kann Mails lesen, noch mehr Austausch, Tabellen habe ich, kann Dinge ordnen, sortieren. Wahnsinn, ich kann mein Staubsauger fernsteuern. Mit meinem Handy, mit meiner App. Unglaublich, was ich damit alles machen kann. Für jede Lebenssituation gibt's eine App. Und dann gibt's eine App hier, die ist da auch drin. Die Bibel. Wie oft im Verhältnis zu all diesen anderen, ach so nützlichen Werkzeugen, hole ich den Sextanten raus, um meinen Standort zu bestimmen. Und ob du das auf dem Handy machst oder im Buch, ist mir eigentlich egal. Die Frage ist, mit welcher Haltung machst du das? Und machst du es überhaupt? Hebräer 4, Vers 12 waren wir. Und am Anfang von dem Kapitel, das ist was ganz Bemerkenswertes. Der Zusammenhang Kapitel 3 ist die Wanderung durch die Wüste des Volkes Israel. Und wie das ein großes Bild ist für uns, die wir auch auf einer Wüstenwanderung sind, hier auf der Erde. Wir sind aus der Sklaverei rausgekommen, in Ägypten, in der Sünde, und sind jetzt auf einer Wüstenwanderung hin zu einem verheißenen Land, die Ewigkeit mit Gott, oder die Ruhe, wie es hier an der Stelle heißt. Und dann ermahnt er spricht wieder zu Christen, okay? Lasst uns nun dafür sorgen, dass nicht etwa, da die Heißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen, damals in der Wüste. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Elberfelder Übersetzung hier. Er sagt, okay, Leute, lasst uns dafür sorgen, dass nicht, also wir haben alle diese Verheißung erhalten. Wir haben alle die Verheißung erhalten, am Ende bei Gott ankommen zu können und dass es da eine Ruhe gibt, zu der wir eingehen werden eines Tages, wenn dieses ganze Drama, wenn dieses ganze Sturm hier auf der Erde, dieses ganze Durcheinander, diese ganze Verwirrung wird vorbei sein. Die Verheißung haben wir alle. Aber lasst uns aufeinander achten, dass nicht jemand zurückbleibt. Weil damals in der Wüste sind auch Leute zurückgeblieben. Und eine ganze Reihe von denen, die da ausgebrochen waren, aus der Gefangenschaft Ägyptens, sind nicht angekommen in der Verheißung. Warum? Er sagt warum. Er sagt, wie auch bei denen, so auch bei uns, das gehörte Wort nützte ihnen nicht. Sie haben was gehört, aber es hat ihnen nicht genützt. Warum hat es ihnen nicht genützt? Weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verbannt. Das Hören des Wortes, verbal oder durch Lesen oder in der Predigt oder wo auch immer, muss sich verbinden. Man muss sich verbinden mit Glauben. Sonst wird es nicht dieser Geist. Das muss sich verbinden mit dem Vertrauen darauf, dass Gott tatsächlich hier, dass dieser gute Gott, über den Jesus gesprochen hat, dass, über den er uns seine gute Nachricht gebracht hat, dass dieser Gott zu uns sprechen will hier durch sein Wort. Und dann bist du bereit, hinzugehen und von mir aus, hör, schau dir die Tagesschau einmal am Tag an, ist doch okay. Aber bitte sitz nicht stundenlang da, schau dir an, oh, Wieler hier und Anne Will da und Olaf Scholz sagt dies und der sagt das und hier noch ein Programm und auf RTL kommen jetzt auch noch Nachrichten. Und du füllst deinen Kopf mit all diesen Gedanken von all diesen Menschen, die alle ach so wichtige Dinge zu haben. Du verbringst einen Bruchteil, wenn überhaupt, Zeit damit zu hören, was Gott zur Corona-Krise in Deutschland zu sagen hat. Und was Gott zur Corona-Krise in Deutschland zu sagen hat, werde ich dir nicht sagen. Weil das ist für jeden von uns hier etwas anderes. Psalm 1, schau mal. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen. Wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Was hat das zur Corona-Krise zu sagen? Weiß nicht genau. Ich sag dir, was es mir sagt. Mehr als alles andere, was wir zur Corona-Krise sagen könnten. Du kannst da sitzen und sagen so, wow, sollte ich heute zum Gottesdienst oder nicht? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich schaue mir die Inzidenzzahlen nochmal an. Ich schaue mir dies nochmal an. Ich schaue mir nochmal an, was hier in der Zeitung geschrieben ist. Und vielleicht bist du völlig zerrissen, weil du sagst, ja, eigentlich ist ja schon schizophren. Also ich gehe 40 Stunden die Woche zur Arbeit und die eine Stunde am Sonntag zum Gottesdienst ist irgendwie komisch. Aber vielleicht ist genau das, was du nicht machen solltest. Ich sage keinem von uns, sei beim Gottesdienst hier oder sei nicht beim Gottesdienst hier. Du hast deine Situation. Du hast deine Aufgabe, die drei Bleistifte zu nehmen und zu triangulieren und zu sagen, wo stehe ich gerade? Wo sieht Gott mich? Und was ist mein nächster Schritt? Wo geht die Reise jetzt gerade hin? Und dann ist manchmal das Ergebnis, ich komme am Sonntag zum Gottesdienst oder ich komme am Sonntag nicht zum Gottesdienst. Aber Gott hat noch so viele andere Dinge gesagt, als dass du sonntags zum Gottesdienst kommen sollst. Lies mal eine Woche lang ein Evangelium mit einer Fragestellung. Jesus, Gott, wie soll ich mich in der Corona-Krise verhalten? Was denkst du über die Corona-Krise? Und dann guck mal, was Gott dir antwortet. Und dann tausch dich mal in Bibelkreisen darüber aus. Und bitte, geht jetzt nicht in Offenbarung und sucht euch diesen einen Vers aus, der dann genau sagt, dass das jetzt hier irgendwie ein Zeichen des Tieres ist oder sonst irgendwas. Quatsch. Gott geht es um dein Herz, Gott geht es um deinen Charakter, Gott geht es um deine Nachfolge, Gott geht es um deine Beziehung zwischen ihm und ihnen. Das wirst du finden und das ist was Wichtiges, zu erkennen, zu verstehen, dass das lebendig wird. Wir haben gesprochen über das Wort Gottes. Das ist wirklich, das ist eines der faszinierendsten Gegenstände meiner Meinung nach, die Menschheit jemals entwickelt hat. Unfassbar. Dass jemand irgendwie auf die Idee gekommen ist, dass man mit sowas hier Licht machen kann. Wahnsinn. Und das ist noch weiterentwickelt. Das sind jetzt schon nicht nur Leuchtfäden, das sind schon LEDs hier drauf tatsächlich. Viele, viele kleine, wunderbare, unglaubliche Werke, die hier leuchten können. Aber habt ihr was bemerkt? Das Ding leuchtet nicht. Ist kaputt. Kennst du das? Du sitzt vor der Bibel und denkst so, ist kaputt. Kein frischer Wind kommt hier raus. Kein Leben. Ich lese schon wieder. Was ist los? Es muss sich verbinden. Es muss sich verbinden mit dem, was Gottes Wort Kraft gibt. Und wenn es sich verbindet mit dem, was Gottes Wort Kraft gibt, passiert was Unfassbares. fängt an zu leuchten. Es wird ein Licht für dich. Es wird etwas Erfrischendes, Erhellendes, unfassbar Schönes für dich, wenn du mit Glauben an Gottes Wort herantrittst. Darauf vertraust, dass da ein guter Gott ist. Dass dieser gute Vater zu dir sprechen will und bereitsteht jeden Tag. Er sagt, meditiert, denkt nach, also glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Im Englischen ist hier übersetzt, who meditates on his law day and night. Und tatsächlich im Hebräischen auch das Wort meint genau das. Nachsinnen, nachdenken. Zu überlegen, was passiert hier, was bedeutet das? Danach zu suchen. Er sagt, glücklich zu preisen ist ein Mensch, der sowas tut. Tag und Nacht. Meditieren ist so ein bisschen in dem Moment. Habt ihr das bemerkt? Es gibt mehrere hundert Meditations-Apps. Denkst du, Mathis will uns zum Meditieren bringen. Ja, ich will dich zum Meditieren, ich brauche dich gar nicht zum Meditieren bringen. Du meditierst den ganzen Tag lang. Wie weiß ich das? Meditieren heißt nachdenken. Du denkst den ganzen Tag lang nach. Worüber denkst du den ganzen Tag lang nach? Womit füllst du dein Denken, worüber du noch mehr nachdenkst den ganzen Tag? Was ist die prägende Gewalt, der du erlaubst, das zu tun? Wahrscheinlich ist die Antwort das Internet und der Fernseher. Vielleicht auch Diskussionen mit anderen Leuten. Also ich bin ein Fan von Meditation, wirklich. Also wenn du mal irgendwie einen Einstieg in bewusste Meditation finden willst, lad dir mal die App runter, Headspace. Hat wirklich, also mir unglaublich viel geholfen. Du brauchst nicht die Bezahlversion, die ersten 10 Dinge reichen völlig aus, um deinen Einstieg zu finden, um zu lernen, mal wahrzunehmen. Was passiert da oben? Okay, was war das für ein Gedanke? Ah, okay. Und dann mehr so ein bisschen nach außen zu treten, das zu beobachten, was da eigentlich die ganze Zeit im Kopf passiert. So, und das ist dann für mich eine Vorbereitung, um überhaupt frei zu werden, um Gott zu erlauben, zu sprechen zu mir. Und Gott zu erlauben, mein Denken zu prägen und anzufangen, Tag und Nacht über Gottes Wort nachzusinnen. Nicht nur morgens mal die Bibel aufzuschlagen. Auf dem Weg zur Arbeit nochmal drüber nachzudenken. Was bedeutet das für mich? Und dann mit anderen im Gespräch darüber zu sein, gemeinsam darüber nachzusinnen. Was bedeutet das? Was lerne ich über Gott? Im Vertrauen darauf, dass da ein guter Gott ist. Und dann wird es für dich zu diesem Windhauch, der dein Leben erfrischt. Zu dieser Speise, die gesund ist, ob mit oder ohne Fleisch. Sergio und ich haben gemeinsam am Freitag den zweiten Teil zu der Serie über das Kreuz in unserem Podcast aufgenommen. Und da in Ruhe einfach mal durchzugehen und am Stück 2, 3 Kapitel aus der Schrift zu lesen und uns darüber auszutauschen, über Tod und Auferstehung Jesu. Also, klar kenne ich die Geschichte, klar habe ich die schon gehört. Und wirklich einfach mal ganz präsent da zu sein und ganz bewusst das durchzusprechen und zu überlegen, was bedeutet das für mich heute inmitten einer Corona-Krise, inmitten von Entscheidungen? Und was sagt mir das? Das war so erfrischend. Und das ist, wozu ich euch ermutigen will, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern. Macht eure Bibel-App auf. Schlag auf zu Matthäus 26, 27, 28. Ehrlich, also ich meine, ganz ernsthaft, also macht die Bibel auf, was immer ihr in die Bibel dabei habt oder schaut beim Nachbarn rein und lest während des Abendmahls mit einer bittenden Haltung, dass Gott euch sagt, was er euch sagen will aus seinem Wort heute am Sonntag in Bezug auf Tod, sein Tod und seine Auferstehung. Und möge das unser Leben prägen und wir darin immer mehr Kraft finden. Gottes Wort ist Windhauch und ist Leben. Und ich wünsche mir für jeden von uns hier, dass wir durch den ganzen Winter hindurchgehen mit beständig dieser Erfahrung, dass das unser Leben prägt, mehr als alles andere. Lass uns zusammen beten. Vater, danke, dass wir jetzt hier vor Ort und online zusammen das Abendmahl feiern können. Und wir wollen uns darauf besinnen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er sein Leib gegeben hat aus Liebe zu uns, dass sein Blut geflossen ist und er nicht zurückgezuckt hat und sich nicht zurückgezogen hat aus Liebe zu uns, dass wir frei sein können, dass wir ein freies Leben führen können, dass es diese Ruhe gibt, auf die wir zusteuern. Vater, dafür danke ich dir, dass wir jeden Sonntag daran denken können. Ich bitte dich, dass das Abendmahl und das Wort einfach eine Kraft wird für jeden hier heute. Und dass diese Woche das Wort für meine Geschwister und für die Leute, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, dass es nicht Druckerschwärze auf Papier ist, Vater, sondern dass es Leben und Geist und Kraft und Speise ist und all diese Dinge, über die wir heute gesungen und gehört haben. In Jesu Namen bete ich. Amen.